Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen Datenschutzplaudereien nehmen wir das Thema nochmal auf, das wir gerade darüber geredet haben, nämlich über SEP-Mail. Dort haben wir über Sicherheitslücken geredet. Ich habe von einem Totalschaden geredet im Zusammenhang mit diesen Sicherheitslücken. Umso mehr freut mich, dass ich heute in der Datenschutzplauderei den Matthias Leisi begrüßen darf. Er ist Chief Technology Officer, CTO von SEP-Mail. Und ich bin sicher, wir erfahren heute noch viele spannende Sachen im Zusammenhang mit diesen Sicherheitslücken, aber vielleicht auch darüber aus. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, bist du dabei. Ich bin wirklich neugierig, was du uns heute zu erzählen hast.
Danke, dass ich die Chance habe, bei dir zu Gast zu sein, Martin. Ja, Matthias Leisi, ich bin CTO von der SEP-Mail, wie der Martin gesagt hat. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in dieser Rolle drin, verantworte einerseits unser Cloud-Produkt, was auch SEP-Mail Appliance, Verschlüsselung und so weiter beinhaltet und auch die Entwicklung von der Appliance an sich, also unserem Kernprodukt. Ich komme aus vielen Jahren aus der Security-Branche und umso wichtiger ist, finde ich, dass wir da heute können über SEP-Mail und die Sicherheitslücken, die wir dort hatten, so transparent kommunizieren, wie wir sonst mit unseren Kunden und unseren Partnern machen. Ja, danke vielmals, Martin, dass wir da sein dürfen.
Danke dir, Matthias. Ich weiss das sehr zu schätzen, dass du dir Zeit nimmst. Vielleicht starten wir mal damit, gar nicht beim Sicherheitsthema per se, sondern ich gehe davon aus, wir haben zwar eben schon in der Datenschutzplattform über SEP-Mail geredet, wir haben unsere Shownotes, wo vieles verlinkt war. Ich vermute jetzt aber, das haben noch nicht alle gelesen. Von dem her wäre das doch ein guter Einstieg, wenn du uns mal könntest, aus erster Hand sagen, was macht ihr eigentlich? Wer sind eure Kundinnen und Kunden? Wie viele Leute sind da in Berührung mit SEP-Mail so im Alltag? All diese Sachen.
Genau, also könnte ich natürlich jetzt stundenlang darüber erzählen, aber ich versuche es kurz zu machen. Ja, wie wir im letzten Podcast gesagt haben, das erste P in SEP-Mail steht für PGP und da kommen wir tatsächlich ursprünglich her. Die erste Software von der SEP-Mail ist nämlich für Anwälte gebaut worden. Und man hat da gemerkt, dass man im Sekretariat von einer Anwaltskanzlei vielleicht noch jemandem beibringen kann, wie PGP funktioniert. Aber bei den Anwälten hat man gemerkt, da wird man scheitern. Und dann ist der Wunsch gekommen, dass eine Software hat eine Lösung, die das Ganze dort verpacken und eben nicht auf den Client macht, sondern dann als Server dort die PGP-Funktionen packen. Aber das ist jetzt 25 Jahre her und seitdem ist natürlich einiges gegangen. PGP ist heute immer noch tatsächlich etwas, was im Einsatz ist, auch wenn es vielleicht nicht ganz State of the Art ist im Client, aber es gibt gewisse Branchen zum Beispiel, wo es weiterhin sehr relevant ist. Aber heute ist natürlich nicht mehr so sehr PGP im Vordergrund, sondern mehr Verschlüsselung über S-MIME, also mit Zertifikat und privaten und öffentlichen Schlüsseln. SEP-Mail selber als Firma, wir sind etwa 40 Leute, oder nicht ganz, aber gegen 40 Leute. Wir haben zwei Hauptstandorte, der eine ist in Leipzig in Deutschland und der andere in Neuenhof im Kanton Aargau, mit Sicht auf die Limmat hindert es ab. In beiden Ländern haben wir Entwickler, in Leipzig ein bisschen mehr auf der Appliance-Seite, also Kern von der Applikation. Und in der Schweiz ein bisschen mehr auf der Cloud-Seite, aber eigentlich überall sind wir vertreten. Auch Support, das ist ein bisschen mehr in Deutschland. Sales-seitig sind wir in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz vertreten. Ganz, ganz wenig außerhalb vom Dachraum. Aber wir sind ganz klar, sagen wir, eine deutsche und eine schweizerische Firma. Und ja, darum ist auf der Webseite für die einen halt mehr das Deutsche im Vordergrund und für die Schweizer mehr der Schweizer Aspekt. Aber wir sind auch transparent. Es ist eine Firma mit zwei Standorten, die wir dort haben. Wer nutzt eigentlich SEP-Mail oder was macht eigentlich SEP-Mail? Man kennt SEP-Mail eigentlich immer unter dem Titel von der E-Mail-Verschlüsselung. Und ja, das ist ein wichtiges Element. Aber fast noch wichtiger im Alltag ist eigentlich die digitale Signatur von E-Mails. Also wir sagen, jedes Mail, das ein Unternehmen verlässt, sollte eigentlich digital signiert sein. Und ja, Verschlüsselung ist natürlich eben auch wichtig, aber reine Sache in Prozent, wie viele Mails tatsächlich verschlüsselt werden, das ist eigentlich so ganz, ganz wenig. Aber signieren sollte man eigentlich alle Mails, die rausgehen, um nachzuweisen, es ist tatsächlich von diesem Absender gekommen. Und warum machen wir immer noch E-Mail? Das ist auch immer so eine Frage. Das habt ihr auch gefragt gehabt. Wie wichtig ist eigentlich E-Mail noch? Ja, E-Mail ist als Träger oder als Transport für Informationen wird es tendenziell unwichtiger, weil man hat Messenger da und Messenger dort und Plattformen links und rechts. Aber der Träger von der Identität bei eigentlich fast allen Online-Plattformen, wo man sich irgendwie registriert, ist immer noch eine E-Mail-Adresse. Und darum sagen wir, das Absichern von der Identität durch die digitale Signatur ist ganz, ganz ein wesentliches Element vom Ganzen. Also man kann so ein bisschen plakativ sagen, they come for the encryption, they stay for the digital signature. So als Schlagwort, wie wir mit den Kunden tun. Und das versuchen auch zu positionieren natürlich. Wer sind eigentlich unsere Kunden? Das ist ein guter Punkt gewesen, den wir im letzten Podcast aufgebracht haben. Es gibt bei uns keine Möglichkeit, als End-User sich einfach so register und dann das Ganze zu nutzen. Also wir sind ganz explizit nur im Business-to-Business-Teil-Bereich unterwegs. Wir haben keine Endkunden. Also wenn man eine Bluewin oder eine Gmail oder eine Gmx-Mail-Adresse hat, kann man uns leider nicht nutzen. Also wenn die Anbieter uns würden einsetzen, natürlich schon, aber das ist natürlich ein bisschen anders. Also unsere Kunden sind Firmen, es sind Kleinfirmen, eben immer noch Anwaltskanzlei mit 2-3 Nasen, die dort arbeiten, sind Firmen mit über 10'000 Mitarbeitern, die uns einsetzen. Also wir haben etwa 13'000 Domains, die in der sogenannten Zmail Domain Encryption drin sind. Das sind alle Domains, die sich untereinander kennen und sowieso miteinander verschlüsseln, vor allem im Dachraum. Quer durch alle Branchen durch, schon ein bisschen mehr auf Recht, Finance, regulierte Branchen, aber auch in einzelnen Industrien, wo eben Mailverschlüsselung entweder von den Lieferanten oder von den Kunden gefordert wird. Also Automobilbranche setzt zum Beispiel sehr stark Mailverschlüsselung. Und in diesen Branchen sind wir natürlich sehr aktiv.
Matthias, du hast jetzt eure beiden Standorte erwähnt. Führt das auch dazu, dass ihr einerseits Swissmade-Software sind mit dem Label auf der Homepage, aber andererseits eben auch zu Recht können sagen, IT-Security made in Germany. Also wieso Deutsch-Schweizer Zwilling?
Zwilling trifft es eigentlich recht gut. Natürlich haben wir so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, wer wo ist. Aber es ist ganz klar, wir haben Entwickler an beiden Standorten. Wir tun bewusst nicht irgendwo in Fernost irgendwelche Entwicklungsteams beschäftigen, sondern uns ist wichtig, wir brauchen die Nähe zu den Kunden. Und das zieht sich bis zur Entwicklung durch. Wenn wir Softwareentwickler haben, die den Kontext nicht verstehen, den kulturellen, den technischen, den Kundenkontext, dann macht das wahnsinnig viel schwieriger. Darum sagen wir ganz bewusst, wir entwickeln lokal entwickeln und das heisst halt Schweiz, Deutschland. Wir haben sogar noch die eine Sales in Österreich, die auch ab und zu noch die PowerShell-Module macht. Also wir sind da sehr stark lokal verankert.
Dann kommen wir doch aufs eigentliche Thema, nämlich die Sicherheitslücke. Ich gehe davon aus, man hat die Episode gehört, wo Andreas Vogt und ich über das Thema geredet haben. Aus meiner Sicht, der Hintergrund ist eigentlich, wenn man solche von außen anschaut, auch bei diesen sogenannten CVE. Einerseits gibt es einen Masterstudent an der ETH Zürich im bekannten Team von Kenny Patterson, der Matteo Scarlatta, wo viele im Sicherheitsbereich machen. Vielleicht zuletzt sind sie in der Öffentlichkeit bekannt worden, wo sie einen Passwortmanager unter die Lupe genommen haben. Dort auch relativ spektakulär zum Teil von den Ergebnissen. Also dort gibt es eine Masterarbeit. Wenn ich es richtig verstehe, ist es eigentlich ursprünglich darum gegangen, eure Kryptografie anzuschauen. Und dann hat der Masterstudent dann Sicherheitslücken gefunden. Das ist so das eine. Und das andere ist ein Dario Weiss von InfoGuard, bekanntes Unternehmen, zum Beispiel für mich in der Schweiz im Sicherheitsbereich, wo auch Sicherheitslücken gefunden hat. Und eben, die sind öffentlich als CVI, zum Teil auch in Patch Notes oder Release Notes drin. Also das ist so die Ausgangslage. Und von außen gesehen sehen die Lücken zum Teil recht schwerwiegend aus. Nicht nur im standardmäßigen Stack, sondern auch wirklich in eurer eigenen Software. Von außen gesehen läuft er auch im Notfallmodus. Also es hat so richtige Patchwellen gegeben. Ja, der Eindruck ist nicht allzu gut. Aber umso mehr interessiert mich jetzt quasi eure Perspektive, Matthias. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, oder? Irgendwann ist das bei euch aufgeschlagen. Ich weiss nicht, über die ETH Zürich oder eben auch über das National Cyber Security Center in der Schweiz, das ist ja da auch involviert, also das vergibt auch die CVI-Nummern. Ja, erzähl doch mal.
Genau. Der Report von der ETH hat eine Qualität gehabt, wo wir uns nicht gewöhnt waren. Ab und zu kommt mal eine Meldung von einem externen Researcher und das sind dann so irgendwie ja, irgendein Typo auf der Webseite, so in dem Stil. Nein, und es ist auch wesentlich tiefer gewesen und wesentlich breiter als die Pentests oder Security Reviews, die wir sonst eigentlich selber in Auftrag geben. Also die Qualität von diesen Findings und vom Report insgesamt ist erstaunlich gewesen. Also wir haben lange und intensiv mit der ETH zusammengeschafft, um durch die Sachen durchzugehen. Für uns ist dann ein bisschen die Frage gewesen, okay, wir können nicht alles auf Small fixen, sondern wir haben natürlich dann gesagt, okay, die mit der höchsten Kritikalität die wir priorisieren. Und haben dann wir haben Ende 2025 den Report bekommen und haben dann die ersten Fixes Anfang 2026 dann veröffentlicht. Im ersten Schritt noch ohne CVI-Nummer, und zwar aus einem bestimmten Grund. Wir müssen natürlich unseren Partner, also wir arbeiten immer mit Partner zusammen, InfoGuard ist auch ein Partner, der Kunden, die Endkunden betreuen. Wir müssen unseren Partner die Chance geben, dass sie das auch auf ihrer Seite können testen und dann bei den Kunden natürlich aktualisieren. Darum ist der erste Schritt gewesen, wir geben das raus, wir tun den Partner die Wichtigkeit vom Updaten versuchen klar zu machen. Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir gerne möchten. Und haben dann im Prozess mit dem NCSC zusammen dann aber natürlich die Publikation von diesen CVEs in den Weg geleitet. Und das war noch ein erstaunlicher Effekt gewesen. Sobald die CVEs veröffentlicht worden sind, ist bei ganz vielen, die irgendwelche Tools einsetzen, sind dann rote Lampen angegangen und dann haben wir gesehen, es wird wesentlich schneller updated. Das heisst, die Transparenz, die wir jetzt über die CVEs hatten und auch sonst in der Kommunikation mit den Partnern, das hat sich als sehr positiv herausgestellt. Und das ist etwas, was uns wichtig ist, dass die Situation bei den Kunden und bei den Partnern sich positiv entwickelt. Das hat dazu geführt, dass sie wesentlich schneller updaten. Genau. Jetzt haben wir mal die ersten paar, die wichtigsten Remote Code Execution Vulnerabilities haben wir dort gefixt. Es gibt aber natürlich noch andere und da gibt es so unterschiedliche Kategorien, wie man jetzt mit dem kann umgehen. Manche von den Vulnerabilities sind es nicht spezifisch bei unserem Code drin gewesen, sondern die beruhen zum Beispiel darauf, wie das SMIME 4.0, also der aktuelle Standard für Mailverschlüsselung, gewisse Sachen möchte gerne sehen. Da können wir nicht einfach einen Schalter umlegen, weil sonst wird niemand mehr können unsere verschlüsselten Mails lesen. Das heisst, dort braucht es jetzt einen gewissen Prozess in der Branche auch, dass man hingeht und sagt, ja, man muss eigentlich an diesen Standard schrauben. Jetzt, wenn wir auf einen Standardisierungsprozess warten, da können wir noch lange warten. Das versuchen wir natürlich ein bisschen schneller zu machen, dass man gewisse Workarounds, gewisse, sagen wir zumindest mal Dokumentation der Partner gibt, dass sie die Situation können verbessern können. Dann eine Kategorie von den Findings, die wir hatten, und das ist, sagen wir, sicher der, wo wir am wenigsten gut durchstehen. Wir haben die sogenannte GINA-Verschlüsselung. Also wenn jemand keine PGP oder SMI-Verschlüsselung hat, kommt das sicher Webmail zum Einsatz, das GINA. Das ist nicht eine Abkürzung, wo irgendetwas steht, das ist einfach ein Name. Und dort haben wir eine neue Version, die wir am entwickeln sind. Und die haben wir bereits den Partner zur Verfügung gestellt. Unseres Wissens nutzt die noch niemand produktiv, weil die führt dort explizit das Pre-Release markiert. Und dort sind ein paar von den übleren Sicherheitslücken gefunden worden. Sagen Sie mal, zum Glück jetzt schon gefunden worden. Kaum jemand setzt schon produktiv ein oder sollte es eigentlich noch nicht produktiv einsetzen. Aber klar, das ist nicht etwas, wo wir intern den Prozess jetzt geschärft haben, um die Eigengoal, ja, das sind wirklich Eigengoal, sind natürlich zu verhindern.
Wieso hat es für das Ganze denn eigentlich ein Masterstudent von der ETH Zürich gebraucht? Du hast eigentlich Pentest erwähnt. Auch wenn man die ein oder andere Sicherheitslücke anschaut, dann ist letztlich für mich die Frage, wieso haben wir das nicht selber gemerkt?
Das ist bei jeder Sicherheitslücke eine gute Frage. Und es gibt eigentlich nur die Antwort, dass niemand in diesem Bereich genug gut hingeschaut hat. Also wir haben unseren internen Secure-Coding-Prozess und so weiter. Aber Teil davon ist natürlich, dass wir es extern anschauen, weil wenn man selber etwas entwickelt hat, sieht man so und so viele Sachen nicht. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Firmen zusammen, wir arbeiten die regelmässig auch wieder rotieren, dass wir nicht immer mit den gleichen schauen, wir tun den Scope immer ein bisschen verändern und sagen, jetzt schauen wir das mal mehr auf das und das nächste Mal mehr auf jenes. Dort, wo ein paar von den Lücken drin waren, das sind eigentlich sehr alte Funktionen, die wir gar nicht mehr so auf dem Radar hatten. Und dass jemand sich Zeit nimmt und das anschaut, ist extrem wertvoll. Da sind wir auch dankbar der ETH, dass sie das gemacht haben. Natürlich schauen wir heute genau auf die älteren Funktionen natürlich noch genauer hin. Wir haben dann auch nicht nur jetzt die konkreten Findings angeschaut, sondern haben geschaut, okay, wo haben wir im Code eigentlich noch ähnliche oder analoge Situationen, die zu einer Sicherheitslücke könnten werden oder vielleicht auch schon sind. Und haben dort natürlich generell noch mehr Fixes dann ausgespielt im Ganzen.
Mich interessiert noch der ganze Prozess. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind da Ende 2025 von der ETH Zürich direkt informiert worden. So, das läuft für mich letztlich unter dem Stichwort Responsible Disclosure. Also wenn man so etwas findet und man korrekt unterwegs ist, dann informiert man zuerst mal den Vendor, den Hersteller. Und dann geht der Prozess los. Wie ist denn auch weitergegangen? Eben auch dann mit dem Bundesamt für Cybersicherheit, mit dem BACS. Und meine, wo die ersten CVI dann rausgekommen sind, haben sie dann auch andere gesehen, dass es etwas könnte rum sein. Und schließlich auch noch der Prozess, ich nehme an, der läuft ja immer noch. Also du hast gesagt, ihr priorisieren. Wenn man das eine findet, muss man letztlich davon ausgehen, da ist noch mehr rum. Das ist einerseits trivial bei Software, Aber eben andererseits, ja, mit diesen Lücken, eben, also ich glaube, wenn man ehrlich ist, das eine oder andere, ja, kann man sagen, man hat es nicht gesehen, logisch, oder? Aber zum Teil gehen sie ja schon recht weit, sind nicht nur kosmetisch. Kannst du da etwas dazu sagen, Matthias? Also einerseits, wie hat das angefangen und wo stehen da quasi heute? Also ein bisschen salopp gesagt, kommen noch die nächsten 30 CVI das Jahr?
30 werden es wahrscheinlich nicht werden. Der Prozess, also wir haben auch Responsible Disclosure Prozess, also dass wir sicher können kontaktiert werden von Security Researcher. Wir sind auch bereit, sagen wir, eine Bug-Bounty zu zahlen, wenn jemand etwas wirklich Relevanz findet und auch Zeit aufgewendet hat, um den Research zu machen. Wir haben natürlich schon gemerkt, dass wir für die Menge von dem Report, wo da hergekommen ist, ein bisschen überfordert waren. Darum haben wir müssen priorisieren, also wir müssen sagen, okay, wir müssen jetzt das über verschiedene Releases, also quasi gestaffelt handeln. Wir haben die Sachen, die eben kritischer gewesen sind, logischerweise vorangenommen. Das NCSC ist dann ins Spiel gekommen, weil wir jetzt nicht als Softwarehersteller, sondern als Betreiber von der Cloud-Lösung, die effektiv bei uns läuft, das andere läuft bei den Kunden, wo wir eigentlich keine Betriebsverantwortung haben. Bei der Cloud-Lösung werden wir vom NCSC als Betreiber von kritischer Infrastruktur eingestuft, also ähnlich wie die Elektrizitätswerk oder Wasserwerk oder ich habe dann geschaut, was da sonst noch drauf ist, Abfallentsorgung gehört auch zu kritischer Infrastruktur. Da ist NCSC da ins Spiel gekommen. Was für uns aber auch sehr gut war, ist, sie haben uns eine gewisse Guidance auch geben können, eben den Prozess von der CVI-Publikation. Das haben wir bisher nicht so gehabt, sind wir nicht involviert gewesen. Darum tun wir die heute auch über das NCSC veröffentlichen, sind dran, dass wir die dann auch selber können veröffentlichen. Und wir sind jetzt dran, die verbleibenden Findings noch zu beheben. Was jetzt noch verbleibt, sind Sachen, wo entweder eben kryptografische Standards betroffen sind. Es gibt gewisse Sachen, die man grundsätzlich einfach nicht ändern kann. Zum Beispiel Einschränkung von E-Mail. Eigentlich hat man nur ein Subject, wo man etwas hin und her schicken kann, mehr im Mailflow innen. Das heisst, wir sind eigentlich auf Betreffziele vom E-Mail beschränkt, um die Tags anzubringen. Das können wir grundsätzlich nicht ändern, solange man nicht SMTP renovieren. Da hat es schon ein paar Anläufe gegeben, das wird nicht kommen. Da werden wir es bei den Partnern, bei den Kunden schärfen und sagen, wir machen, was möglich ist. Aber selber können wir leider noch nicht. Wir versuchen es und werden dort nicht mehr daran arbeiten. Dann hat es eine Serie von Findings gegeben, zum Beispiel rund um PGP, wo klar war, dass GNU-PG gewisse Standards, gewisse RFCs noch nicht unterstützt. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil wir dort jetzt von GNU-PG auf Sequoia-PGP umgestellt haben. Das hat einfach einen entsprechend höheren Entwicklungsaufwand natürlich gegeben, aber dort sind wir jetzt auf den neueren RFCs unterwegs, wo ein paar von den Findings, die die ETH hat, dann beheben.
Matthias, du hast jetzt eine Klasse von diesen Sicherheitslücken erwähnt, nämlich die Security Tags in den Betreff. Da finde ich auch spannend auch für das Publikum, was das genau bedeutet. Wenn man CVEs liest und auch halbwegs versteht, glaube ich, wie das Produkt funktioniert, dann ist es eigentlich klar. Aber eben, du hast jetzt eigentlich schön angedeutet, ihr seid eigentlich gezwungen, gewisse Informationen über den Betreff von diesen E-Mails zu übertragen.
Genau. Wenn ein Mail von einem Kunden von uns rauskommt, dann gibt es ein Outlook-Plugin und so weiter, wo man mehr kann machen. Da kann man über Header-Ziele arbeiten und so weiter. Dort sind wir eigentlich fein raus. Wenn man aber ein Mail ins wilde Internet rausschickt oder von dort bekommt, kann man nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Header-Ziele zum Beispiel noch vorhanden sind. Wir möchten nicht den Text vom Mail verändern, weil dann würde die digitale Signatur ungültig. Also bleibt eigentlich nur noch das Betreff, wo wir irgendeine Information können transportieren. Und das ist jetzt nicht Z-Mail-spezifisch, das ist eigentlich bei allen, die mit digitaler Signatur oder mit Mailverschlüsselung zu tun haben. Und jetzt ist es so, wenn man dort im Subject etwas reinschreibt, signed okay oder secure, weil es verschlüsselt dahergekommen ist, könnte ein Angreifer von außen mit lustigen Unicode-Zeichen anfangen, versuchen, eine gewisse Sicherheit vorzugaukeln, die effektiv nicht da ist. Da gibt es gewisse Massnahmen, das kann man schon in gewissem Ausmaß verhindern, aber wenn jetzt halt anfängt, mit Emojis das Ganze zu versehen, gibt es irgendwo Grenzen dessen, was man tatsächlich kann machen. Und das ist eine Einschränkung, die man halt mit E-Mail, mit SMTP hat. Da gibt es nicht einen hundertprozentigen Fix, sondern es gibt einfach eine Verbesserung von der Situation. Und das ist etwas, was man an vielen Stellen hat, dass Security ist nicht ein Zustand, sondern es ist ein Prozess. Also wir haben einen Responsible Disclosure Prozess, wir haben unsere eigenen Reviews. Wir lernen auch eben jetzt aufgrund von der Menge von den ETH-Findings haben wir unseren Prozess natürlich ein bisschen müssen verbessern, so dass wir dranbleiben und vielleicht auch ahead of the curve sind bei gewissen Formen von Angriff. Und dass wir dort noch lernen können, dessen sind wir uns sehr wohl bewusst, dass da sind wir schwer dran.
Wie läuft es jetzt eigentlich mit euren Kundinnen und Kunden, die euer Produkt nutzen? Ich meine, wenn man von eurer Website oder Websites geht, ja, dann hat man das Gefühl, ihr habt die E-Mail-Sicherheit erfunden. Oder ihr betont auch, ihr seid äußerst selten von Sicherheitslücken betroffen, 100% Sicherheit wird versprochen. Ja, irgendwie, es ist schon ein Kontrast zu dem, was man jetzt von außen sieht.
Also das 100% Sicherheitsversprechen, das ist ganz spezifisch formuliert, nämlich, dass wenn eine Nachricht als vertraulich markiert ist, dass sie dann garantiert verschlüsselt rausgeschickt wird. Das ist ganz bewusst dort eigentlich auf das eingeschränkt. Jetzt, wir sind sehr transparent mit der Kommunikation zu unseren Kunden. Wir haben ein Channel-Modell, das heisst, wir tun nicht direkt zu den Endkunden verkaufen, sondern wir haben Distributoren und Partner. Und wir haben seit Anfang Jahr intensiv mit den Partnern kommuniziert. Also wir haben Partner-Newsletter, Webinar, natürlich in den Release-Notes drin. Wir haben auch noch separat so einen Release-Push-Mechanismus. Auch in der Applikation drin, also wenn man im Admin-Interface ist, sieht man, dass Updates hängig sind. Also wir sind da sehr transparent. Wir haben auch die ETH-Findings erwähnt und kategorisiert. Wir haben auch gesagt, es wird noch mehr kommen, aber wir haben jetzt mal die mit der höchsten Criticality haben wir zuerst gefixt. Also da sind wir sehr, sehr transparent mit unseren Kunden, weil alles andere wäre sowieso nicht das, was wir eigentlich möchten machen. Und ja, die Sicherheitslücken gibt es oder hat es gegeben, die hat die ETH gefunden. Aber ich denke eigentlich, wir haben schnell reagiert, wir haben vollständig reagiert, wir haben auch den Prozess jetzt verbessert. Und wie du es erwähnt hast, von Dario Weiss von der Infoguard, es sind auch weitere Findings gegeben, die sind auch im Responsible Disclosure Prozess gemeldet worden, ist auch von einem Kunden noch etwas gekommen. Also wir haben auch Kunden, die unsere Lösung testen. Und das fließt natürlich dann laufend in die Releases ein. Also wir haben so einen Release-Zyklus, dass wir monatlich einen Patch-Release haben, jährlich Major-Releases und dazwischen noch sind die anderen Stufen. Und ja, traditionellerweise sind unsere Partner ein bisschen langsam gewesen mit dem Aktualisieren neuer Versionen. Da sind wir dran, dass wir das ein bisschen Tempo ein bisschen erhöhen.
Also Matthias, das mit der 100% sicheren Kommunikation, da musst du vielleicht nochmal vor eure Website schauen. Weil auf der Homepage, also jetzt da vor mir, da steht die Grossbuchstaben vertrauenswürdige E-Mail-Sicherheit, 100% sichere Kommunikation, über 20 Jahre Erfahrung. Dann auch die Label, die wir haben, oder Security Made in Germany, Security Made in EU, dann noch sonstige Zertifikate. Ihr werbt auch damit, dass ihr in der Hall of Fame seid, vom Deutschen Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Ich glaube, da könnte es sich noch lohnen, einen Blick auf die Homepage und so zu werfen. Das ist auch so ein Hintergrund, so ein bisschen Darstellung in der Kommunikation und wie man das jetzt dann vielleicht erlebt. Gleichzeitig hast du natürlich recht, oder? Also Sicherheit, IT-Sicherheit ist ein Prozess. Zu dem Prozess gehört natürlich auch, wie man reagiert. In dem Zusammenhang möchte ich mir noch einen Kritikpunkt aufwerfen, und zwar, wie ihr die Issues zum Teil dann klassifiziert habt, nämlich als Maintenance. Da haben wir eine ganze Liste von CVE, die einfach Issue-Type Maintenance sind. Wie funktioniert das bei euch, dass so etwas einfach Maintenance ist und nicht, ja, ich weiss nicht, Alarmstufe rot?
Eigentlich haben wir nur zwei Unterscheidungen, Feature und Maintenance. Es sind nicht Features offensichtlich, sondern es ist Maintenance. Nach außen eben, die CVE sind natürlich das Wichtige, dort haben wir die Criticality drin. Die haben wir mehr oder weniger unverändert von der Einstufung vom ETH-Report übernommen. Ein paar kleine Anpassungen, aber nicht grosses. Aber ja, im Release-Prozess unterscheiden wir nur, ist es Maintenance, ist es Feature. Das ist eigentlich für Partner wichtig, weil wenn es Feature ist, dann heisst das, sie müssen sich Konfiguration Gedanken machen oder es gibt vielleicht Breaking Changes drin, wo eben nicht einfach nur Maintenance ist, sondern müssen sich das entsprechend aus dem applikatorischen Gesichtswinkel entsprechend anschauen.
Matthias, du hast mir schon sehr viel Zeit geschenkt, auch viel Spannendes erfahren. Ich habe aber noch zwei Themen. Und einerseits würde mich interessieren, oder jetzt hört jemand zu, wirft vielleicht auch einen Blick auf eure Software, findet vielleicht trotzdem noch mal etwas. Du hast auch gesagt, ja, allenfalls ein Bug-Bounty. Wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man hätte bei euch etwas gefunden, wie deponiert man das am besten bei euch, damit es auch Gehör findet? Einerseits über welchen Kommunikationskanal und was ist auch eine gute Form vielleicht. Und das andere Thema steht damit verwandt, nämlich in diesem Bereich kommt jetzt immer mehr KI zum Einsatz. Anthropic oder hat ja da angeblich mit dem Mythos neue Modell, das findet so viele Sicherheitslücken, dass man es gar nicht veröffentlichen kann. Unterdessen weiss man, da ist viel Marketing, was irgendwie GPT-5.5 ist gleich gut oder besser, auch sogar Open-Source-Modelle sind gleich gut oder besser. Das hängt auch damit zusammen. Aber fang doch beim ersten an. Wenn ich euch eine Sicherheitslücke melden will, vielleicht habe ich sogar KI eingesetzt, oder? Aber wie erreicht es euch? Wie könnt ihr das am besten brauchen?
Jawohl. Das war ein Learning aus dem ETH-Report, dass man das noch nicht so sauber dargelegt haben. Also tatsächlich hat mich dann der Kenny Peterson über LinkedIn angeschrieben gehabt, und auf diesem Weg hat es dann den Kontakt dann geklappt gehabt. Wir haben so die Standard-URLs, die Security-Researcher uns finden, unter anderem zmail.com/security, wo ein paar Sachen drin sind, wo wir einfach mal Kontaktinformationen drin haben, Mailadressen mit PHP-Keys und mit S/MIME. Zertifikate, falls jemand das verschlüsselt wird, schicken, was wir sehr dünn empfehlen. Aber notfalls auch über die Info@zmail.com-Adresse sind wir natürlich auch erreichbar. Das kommt am Schluss alles in die gleichen Kanäle, in die gleichen Töpfe rein. Es kommt zu einem ausgewählten Team von Entwicklern, die das entsprechend kategorisieren. Ja, KI wird uns sicher beschäftigen, also beschäftigt uns auch jetzt schon. Nicht erst seit Claude Mythos da angeblich so wahnsinnig viel findet. Einerseits setzen wir das auch selber ein, dass wir sagen, okay, wir tun unsere Sachen auch mit AI auf Sicherheitslücken prüfen. Und da gibt es durchaus immer wieder gute Hinweise. Und sei es nur, dass man Sachen vielleicht ein bisschen, die Softwarehygiene ein bisschen verbessern damit. Wir rechnen damit, dass das Volumen stark wird zunehmen. Die Qualität nicht in jedem Fall. Es wird sicher auch qualitativ interessante Findings geben, da gehe ich schon davon aus. Aber man sieht es ja so, wenn man dann so Bug-Bounty-Geschichten anfängt, dann kommen dann irgendwelche Typos auf der Webseite. Schön, okay, danke, fixen wir. Und irgendwo dort dazwischen, zwischen Typos auf der Webseite und Volumen vom ETH-Report, werden wir es sicher irgendwo dann finden. Uns ist es wichtig, dass wir transparent damit umgehen, dass wir ehrlich sowohl mit den Researchern umgehen, wie auch mit unseren Kunden, mit unseren Partnern. Weil wir sind uns natürlich sehr wohl bewusst, was für eine Verantwortung wir für Kunden haben. Einerseits im On-Premise-Geschäft, also dort, wo wir die Software verkaufen, aber auch im Cloud-Angebot, wo wir natürlich selber die Betreiber sind, wo wir noch mehr Verantwortung haben im Operativ und im täglichen Doing. Dass es uns in 20 Jahren gibt oder 25 Jahren, deutet darauf hin, dass wir wahrscheinlich ein paar Sachen in dieser Beziehung richtig machen. Wir sehen auch, dass unsere Partner, das ist eigentlich unsere Salesforce im Feld draussen, Die scheinen uns zu schätzen, die halten zu uns, das sind unsere Botschafter und sind auch sehr wichtig für uns im Feedback, auch mit zwischen unsicheren Konfigurationen, also die tun sich noch intensiv mit Konfigurationen auseinandersetzen und wie jede Software, man kann jede Software irgendwie unsicher konfigurieren und das kann durchaus auch sein, dass man dort aus dem Feedback von den Partnern her sagen, hey, das ist eigentlich eine gefährliche Konfiguration, das tun wir entweder verhindern oder mit entsprechender Schulung und Dokumentation begleiten. Es ist immer eine Kombination. Es ist nicht, dass man sagt, okay, wir haben jetzt heute und für alle Zeiten die 100% sichere Software, sondern es ist immer eine Kombination, das ganze Ökosystem, das wir rundherum haben, von Firmen, von Integrationen, die wir entsprechend sauber auch können handeln.
Bei KI ist aus meiner Sicht jetzt die grosse Diskussion, hilft es eher der Angreifer oder der Verteidiger? Auf welcher Seite stehst du da?
Wenn man dem Marketingversprechen möchte folgen, dann tut es natürlich nur den Angreifer helfen. Und da gibt es sicher ein paar teure Tools, die man könnte kaufen, um das wieder zu umgehen. Wir sagen, wir sind selber unsere besten Angreifer, wir kennen uns eigentlich am besten. Darum, mit Einsatz von KI, versuchen wir zumindest mal die Eigenrolle zu verhindern. Also wir haben jetzt gerade diese Woche haben wir so unseren AI-Scan-Day gehabt, wo wir gesagt haben, sind wir mal wirklich alle unsere Repositories entsprechend durchsuchen. Und da hat es ein paar Sachen gegeben, wo wir sagen, ja, das wollen wir ändern. So, dass wir die Sachen finden, bevor sie die Angreifer finden. Aber da muss man dranbleiben. Man muss sich dessen bewusst sein, wenn man einfach naiv dahergeht und sagt, ja, blöde KI-Zeug, das interessiert uns nicht, dann hat man wahrscheinlich schlechtere Karten.
Matthias, wie geht es jetzt weiter für euch?
Also, wir haben noch so einen Rundown von den ETH-Findings, wo wir jetzt noch dran sind. Eben die InfoGuard-Findings, die noch zukommen. Wir haben, glaube ich, unseren Prozess verbessert. Um die können zu handeln. Wir suchen auch weitere Zusammenarbeit mit der ETH und mit dem NCSC. Da sind wir daran auszuloten, was wir dort machen können. wir sind uns sehr wohl der Verantwortung bewusst, die wir bei den Kunden haben. Eben darum, dass NCSC uns auch als kritische Infrastruktur einstufen. Da müssen wir sicher von der Prozess her, vom Lernprozess her dranbleiben. Wir haben jetzt keine schöne Zertifizierung, die wir vorne raushängen können, aber es ist klar, dass wir auch die Richtung müssen verbessern. Einfach, um nach außen zu zeigen, wir machen nicht nur die guten Sachen, sondern wir reden auch darüber und können es auch in jedem Fall nachweisen. Da sind wir sicher noch auf dem Weg, um besser zu werden. Und ich hoffe, dass wir dort das Ende 26 in einer viel besseren Situation sind, als wir vielleicht Ende 25 sind.
Matthias, ich finde das ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass du in die Datenschutzplauderei gekommen bist. Vielen Dank auch, dass von Zmail jemand gekommen ist, der aus erster Hand berichten kann. Nicht zum Beispiel eine Mediensprecherin oder jemand von einer Kommunikationsagentur oder so. Ich habe auch das eine oder andere Neue erfahren. Vielen Dank, Matthias.
Vielen Dank, Martin.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.